Hi Helge, rate mal, wer gerade seine allerletzte Abi-Klausur hatte. Oh mein Gott. So, und ich habe mir mal ein bisschen was überlegt, was ich jetzt als nächsten Schritt in meinem Leben eigentlich ganz gut finden würde. Ich finde, du solltest mal in meinem Podcast kommen und uns allen davon erzählen, wie du nach dem Abitur zu einer der größten Social-Media-Ikonen Deutschlands geworden bist. Deswegen, könntest du dir vorstellen, mal meinen Podcast zu besuchen? Du bist herzlich eingeladen.
Hallo Gianni, Glückwünsche würde ich mal sagen. Abi geschafft, jetzt geht das richtige Leben los. Und klar kann ich mal in deinen Podcast vorbeikommen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Social Germany. Erst einmal möchte ich mich für das viele liebe Feedback von euch zur letzten Folge bedanken und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder mit einem Gast und nicht nur irgendeinem Gast, sondern dem Gast, wenn es um Social Media geht. In meinem Podcast fällt ja so oft das Wort Social und deshalb ist es umso krasser, dass wir noch nie so richtig über Social Media gesprochen haben. In den nächsten Folgen wollen wir uns also konkret den Einfluss auf Gesellschaft und Politik anschauen, den Social Media mittlerweile hat, sowie die Chancen, die Gefahren und die Konsequenzen, die damit einhergehen. In dieser ersten Folge stellen wir uns aber zunächst die Frage, welchen Einfluss kann Social Media mittlerweile auf uns ganz persönlich nehmen? Und in diesem Sinne habe ich eine der größten Social Media Ikonen unter Jugendlichen wie mir darum gebeten, mich in dieser Folge zu besuchen. Helge Mark Lodder ist ein deutscher Schauspieler und erreicht mit seinen Comedy-Videos und Parodien auf TikTok und Instagram Millionen von jungen Menschen. Mit Helge spreche ich heute darüber, was zwischen seinem Abitur, also dem Zeitpunkt, den gerade viele von uns durchleben, bis heute alles in seinem Leben passiert ist. Wie das so funktioniert, zu einem Star auf den sozialen Netzwerken zu avancieren, welche Rolle er damit genau für junge Menschen hat und vor allem auch, welche Verantwortung. Vorhang auf für Helge, den ich seit der Podcastaufnahme sehr zu schätzen gelernt habe. Und falls ihr ihn noch nicht kanntet, dann werdet ihr das jetzt auch. Hallo Helge.
Hallo Gianni.
Mir geht's heute richtig gut, weil ich mich schon den ganzen Tag auf unser Gespräch heute freue.
Ja, ich freue mich auch total.
Wie geht's dir denn?
Mir geht's super. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin auch froh, dein allererster Gast zu sein. Und ja, ich habe schon ein bisschen natürlich reingehört in deine Folgen und bin einfach super beeindruckt von dir, muss ich sagen, wie du das alles wuppst, so engagiert und interessiert. Das ist echt super toll.
Du engagierst dich aber auch immer an tausend Stellen. Was geht denn bei dir gerade alles so ab?
Ach du, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Alles Mögliche. Also von hier Podcast bei dir zu Videos aufnehmen, Filmpremieren.
Du hast mir eben schon erzählt, es ist jetzt genau 2 Jahre her, dass du mit TikTok angefangen hast, also 2021.
Ich hatte tatsächlich schon mal ein Video 2020 hochgeladen, was ziemlich erfolgreich war und ich wollte darauf anknüpfen, aber habe dann irgendwas gepostet, was gegen Community-Richtlinien verstoßen hat.
Vielleicht irgendwas mit der Musik oder so.
Da war, glaube ich, ein nackter Po drauf.
Ach so,
oder so.
Okay, ja gut.
Da kannte ich TikTok noch nicht so gut. Und dann wurde ich erstmal eine Woche gesperrt. Das hat sich dann wieder verlaufen, weißt du? Ich habe dann auch andere Sachen gemacht und habe dann ein Jahr später erst wieder drüber nachgedacht, ey, ich kann doch nochmal wieder mit TikTok anfangen und das mal wieder so ein bisschen ausprobieren. Und wenn ich sowas angehe, dann mache ich das eigentlich auch immer so mit 100% und dann hat das auch gut geklappt.
Weißt du, Helge, diese Folge kommt in so einer ganz weirden Zwischenphase in meinem Leben raus, weil ich bin jetzt sozusagen mit der Schule fertig, aber ich wackle irgendwie auch so durch die Welt und weiß eigentlich noch gar nicht so richtig so, wo es hingehen soll. Und ich wollte dich deshalb zum Anfang mal fragen, wo deine Reise eigentlich nach der Schulzeit hingegangen ist, weil du ja nicht immer geplant hattest, Social Media Star zu werden, sondern du hast ja auch studiert, ne?
Also ich habe tatsächlich Musical studiert hier in Berlin an der Uni der Künste. Eine sehr schöne Zeit in meinem Leben.
Wie ist es so bei künstlerischen Studiengängen? Macht man da überhaupt Theorie oder ist es nicht alles irgendwie Praxis vor allem?
Nee, also es gibt auch theoretische Fächer. Ja. Der Großteil ist schon praktisch. Also wir hatten, glaube ich, Musikgeschichte, Theatergeschichte und Musiktheorie. Das waren, glaube ich, die Sachen, die wir hatten, theoretisch. Und alles andere war halt Gesang, Tanz, Schauspiel, Gruppenschauspiel, Sprechunterricht. Also man kann schon eigentlich auch sagen, dass es mehr eine Art Ausbildung ist.
Was hat dir von diesen ganzen Teilaspekten am meisten Spaß gemacht?
Ich gehe immer so mit dem Flow. Und damals, als ich angefangen habe, fand ich Singen oder Gesang am spannendsten. Dann hat sich das zu Tanz entwickelt und irgendwann zu Schauspiel. Und ich habe auch gemerkt, wie universell Schauspiel für alle anderen Fächer ist. Du musst auch, wenn du singst, schauspielen. Du musst auch, wenn du tanzt, schauspielen, damit der Ausdruck da ist, damit man irgendwie eine Geschichte erzählt. Und danach habe ich dann auf Bühnen gespielt, in verschiedenen Musicals. Bis Corona kam. Ich hatte eigentlich auch ein Engagement, das sich dann immer weiter verschoben hat. Und mein Glück war, dass ich erstmal abgesichert war, da ich vorher genug gearbeitet habe, habe ich Arbeitslosengeld bekommen. Ich wurde dann auch ein Teil der Pandemie bezahlt noch von dem Arbeitgeber, der uns angestellt hatte, weil du bist ja unter Vertrag quasi. Und dadurch war ich abgesichert. Das hat mir auch so die Freiheit gegeben, dass ich andere Sachen ausprobieren konnte, wie soziale Medien. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe auch nähen gelernt in der Zeit. Ich habe alles Mögliche gemacht, so neue Projekte mir gesucht, weil ich bin niemand, der jetzt irgendwie stehen bleibt, der, ich muss immer irgendwas machen. Ja, ja. Ich muss immer, und das ist, wechselt sich auch immer ab.
Also nähen war so deine Sache in der Pandemie, die du dir angelernt hast. Ich glaube, es hatte ja jeder so eine Sache.
Ja, genau. Ja, das war meine Sache. Und da habe ich auch gemerkt, da war ich super dankbar, wie toll das ist, wenn man so eine Sicherheit hat, so eine Absicherung.
Ist das in der Kunstbranche oft so, dass man da nicht richtig abgesichert ist? Oder?
Ja, also viele Künstler nehmen sich das sowieso eher raus, diese Freiheit, und haben vielleicht auch gar nicht so ein großes Sicherheitsbedürfnis. Jeder hat ein Sicherheitsbedürfnis. Deswegen bin ich auch immer dafür, da mehr für zu tun, dass auch Künstler oder eben freischaffende Menschen mehr Sicherheiten bekommen und bessere Tarifbedingungen.
Hat die Branche denn von dem, was du so mitbekommst, immer noch sehr viele Schäden von Corona?
Aus meiner Branche würde ich jetzt schon tendenziell sagen, dass es besser geworden ist, dass es wieder annähernd wie vorher war. Da ich schon sehe, dass viele wieder arbeiten, das, was ich nur mitbekomme, aber das ist ja auch immer nur ein Teil der Wahrheit. Man sieht ja auch immer nur auf Social Media das, was meistens, dass das funktioniert. Und andere Leute, die vielleicht irgendwie aufgehört haben oder so, die nimmt man dann, oder die was anderes machen, die nimmt man dann gar nicht mehr so wahr. Das ist ja genauso wie bei CreatorInnen oder so, generell im Showbiz. Von daher, ich finde das total schwierig zu beantworten. Also es hat die Branche auf jeden Fall verändert. Vor allen Dingen kleinere Theater mussten zumachen. Das ist ja genauso in der Clubszene. Und größere, die vielleicht auch subventioniert werden oder was weiß ich, die die haben es dann natürlich immer ein bisschen einfacher. Durch Corona haben sich dann Sachen geändert. Dann habe ich auch eine Serie gedreht, habe mich auch so ein bisschen ins Drehen verliebt und eben in die sozialen Netzwerke auch.
Der Act on Short Report Number 7 ermittelte im Rahmen einer qualitativen Untersuchung, dass ein Drittel der befragten 12- bis 14-Jährigen sich täglich auf der Plattform TikTok bewegten. Helge wurde vor ein paar Jahren auf TikTok durch Parodien bekannt, die noch bis heute Millionen von Aufrufe erlangen. Und dass das die Generation Z erreicht, merkt man nicht nur anhand irgendwelcher Studienergebnisse. Ginge man jetzt mal zum Beispiel nach meiner Schule, wäre Helge vermutlich die bekannteste Person, die ich bisher in meinem Podcast hatte, da alle meine ehemaligen MitschülerInnen ihn kennen. Und auch viele von euch haben mir in den letzten Monaten, in denen ich ab und zu immer mal wieder mit Helge unterwegs war, auf Instagram direkt geschrieben, dass ihr Helge von der oder der Plattform kennt. Ich habe mich dann während des Podcast-Gesprächs immer wieder gefragt, ob Creatoren wie Helge eigentlich selbst bewusst ist, welchen Bekanntheitsgrad sie bei Kindern und Jugendlichen erreichen. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, ich frag's Helge mal selbst. Du machst ja, du postest so, ich würde sagen, so dreimal in der Woche so ungefähr so ein Video.
Ja, es kommt gut hin, hast du gut recherchiert.
Ja. auf Instagram und auch auf anderen Plattformen, TikTok, ich weiß gar nicht, wo du am größten bist, um ehrlich TikTok zu sein. Ah, okay. Ja, und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass viele sich immer fragen, wie denkt er sich das eigentlich aus? Wie kommt er auf diese Videoideen?
Ja, also ich lasse mich immer einfach im Alltag oder wenn ich Filme gucke, irgendwie inspirieren und hab da irgendwie immer schon so eine Beobachtungsgabe vielleicht, keine Ahnung, was diese Themen angeht. Also ich liebe es irgendwie, Filme so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und das sind halt einfach Parodien von Klischees. Erst dachte ich so, ja, das war halt auch irgendwie so die 2000er, dass es da so extrem war. Und das stimmt auch, aber es gibt jetzt auch andere Klischees, die jetzt vermehrt oder eben immer noch die gleichen. Also ich war jetzt auch gerade wieder bei einer Filmpremiere, wo dann die Frau, die am Anfang gestorben ist, zwischendurch immer wieder eingeblendet wurde mit so unter der Decke liegend und so lachend und immer so ein Schimmer drüber und so. Das ist auch so eine typische Szene, die immer wieder, und da muss ich halt selber auch immer mich reinschmunzeln. kommt halt immer wieder vor. Und ja, das irgendwie so zu parodieren, macht mir einfach super viel Spaß. Ja. Es war von Anfang an sehr szenisch, sehr over the top, ironisch. Also ich bin einfach schon sehr ironischer Mensch, würde ich sagen. Das ist ein großer Teil von mir. Und das hat sich von Anfang an irgendwie wiedergespiegelt. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich so Commercials parodiert habe. Und das ist dann ziemlich eingeschlagen. Und da habe ich gemerkt, okay, das scheint irgendwie eine Nische zu sein, die ich gut bedienen kann. Das muss ja was sein, was halt von dir, was zu dir passt, was von dir kommt, was aber auch deine Community feiert, also oder eine Community findet.
Jetzt hast du ja eine Community gefunden, die auch immer weiter wächst, und deine Videos erreichen ja Millionen von Menschen. Und ist das jetzt so ein Punkt, wo du dir sozusagen deines Bekanntheitsgrads bewusst bist und dir so denkst, oh ja, also jetzt ist der Punkt, jetzt kann ich mich Influencer nennen. Also, oder gab es da so einen Punkt bei dir?
Ja, also die moderne Bezeichnung ist ja Content Creator. Ja. Und ich habe auch lange so überlegt, okay, also sorry, ob man es jetzt Influencer oder Content Creator nennt. Ich verstehe schon den Sinn dahinter, dass man sagt, okay, Influencer ist noch so ein bisschen vielleicht von Instagram, typisch Instagram behaftet, diese, weil da vielleicht auch Kritik dann geäußert wurde, dass halt, dass es irgendwie nur um Selbstdarstellung und Produktplacements geht. Und das hat sich durch, ich finde auch durch TikTok und durch diese Reels verändert. Ich finde, auf TikTok muss man halt besser performen, muss man halt unterhalten. Man muss die Leute irgendwie dazu bringen, das zu schauen, weil sonst performt das Video nicht. Es ist einfach knallhart. Auf Instagram ist der Algorithmus schon nochmal ein bisschen anders. Wenn du eine große Reichweite hast, dann hast du auch irgendwie stetigere Zahlen. Auf TikTok gibt es riesige Accounts, die keine guten Zahlen manchmal haben. Also weißt du, was ich meine? Es ist ein sehr hartes Business auf TikTok irgendwie.
Ich habe auch immer das Gefühl, dass bei den Leuten, die dann sehr, sehr viele Follower haben, aber Videos, die nicht so gut performen, was da auch so die Frage so von Langwierigkeit ist, so weißt du? Also haben die Views so mit einer Zeit nachgelassen oder ist das auch eine Sorge, die du gerade hast, dass irgendwie irgendwann vielleicht die Videos nicht mehr so gut performen? Würdest du dann einfach, weil du ja auch ein sehr offener Mensch bist, was anderes ausprobieren?
Ja, also das sage ich mir auf jeden Fall immer, weil der Druck ist auf jeden Fall da. Also das kann ich jetzt nicht leugnen, dass die Zahlen halt auch weiterhin stimmen, beziehungsweise dass die Leute einfach einen weiterhin mögen. Man hat natürlich ab und zu mal den Gedanken, was ist, wenn es irgendwie schlechter wird, aber dann denke ich mir auch so, das ist vollkommen okay und hat seine Berechtigung, weil du musst dich einfach weiterentwickeln. Und ich traue mir das auch zu, mich immer weiterzuentwickeln. Das versuche ich ja auch jetzt schon. Deswegen denke ich, solange ich das irgendwie tue und diesen Gedanken und mich und auch mal neue Formate ausprobiere. Es gab auch Momente, wo ich, was heißt Hate, also vielleicht auch Kritik eher abbekommen habe und was mich dann schon irgendwie getroffen hat. Das waren so eher, wenn dann eher so politische Dinge. Ich war zum Beispiel letztens auf einer Harry Potter Premiere von dem Stück. Und habe da was zu gepostet, weil es mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Und natürlich gibt es diese Debatte um J.K. Rowling. Und da gab es dann viele Kommentare und eine richtige Diskussion, die sich da entwickelt hat. Und das fand ich auch nicht schlimm. Also es ist ja auch okay und gut. Das zeigt mir auch, dass meine Community total genau hinschaut, dass sie halt woke sind sozusagen. Im ersten Moment hat es mich schon sehr getroffen, weil dass genauso Themen sind, die mir wichtig sind. Gerade Trans-Menschen haben es so schwer in Deutschland noch. Ich war letztens in Thailand, da war es ein bisschen anders. Da waren Trans-Menschen total sichtbar. Ich habe auch einen Artikel dann darüber gelesen, weil mich das interessiert hat. Und da stand auch drin, dass das einfach, also da gibt es verschiedene Ansätze, warum das jetzt so ist. Es könnte im Buddhismus begründet sein. Mhm. Und natürlich gibt es auch LGBTQ-Feindlichkeit dort, aber relativ auf demselben Level. Also du bist jetzt als Transperson nicht weniger diskriminiert als eine schwule Person. Ja. Und das ist ja in Deutschland ganz anders. Da gibt es ja große Unterschiede zwischen den verschiedenen Gender oder Sexualitäten. Und das hat mich auch nochmal so darauf da reflektieren lassen und zu sehen, in Deutschland ist das wirklich die Sichtbarkeit alleine noch nicht mal wirklich da. Und wenn denn sowas in den Kommentaren, das hat mich schon getroffen, aber daraus lerne ich auch, weißt du? Dann hätte ich das anders. Ich stehe zu dem Post, ich würde den auch immer noch posten, aber mit einem anderen Subtext und auch diese Debatte vielleicht noch mehr direkt ansprechen. um zu zeigen, hey, ich sehe das.
Die Reaktionen auf deine Videos sind aber generell positiv.
Ja, die Reaktionen sind normalerweise positiv, ja. Weil mich Menschen jetzt ansprechen, weil sie halt Fans sind, ja, und meine Videos mögen. Und da bin ich auch sehr dankbar und froh, dass es aus allen möglichen Bereichen irgendwie positives Feedback gibt. Dadurch, dass ich ja auch schwul bin und in der LGBTQ-Plus-Community bin und auch vor allen Dingen auf Instagram damit ganz offen umgehe, ist das natürlich auch nochmal ein weiterer Faktor, warum mir, denke ich mal, viele aus dieser Community folgen.
Ja, klar. Also ich sehe dich da auch voll als Role Model. Und ich glaube, du erfüllst ja auch für viele Menschen auch so eine total wichtige Rolle in der Selbstfindung oder Selbstakzeptanz von vielen Menschen, die eben nicht heterosexuell sind. Und ich glaube, auch so eine Role Models wirklich brauchen. Und lass uns aber mal über dein eigenes Outing sprechen. Das war ja wahrscheinlich schon, bevor es solche Social Media Role Models wie dich gab, oder?
Ich wusste das schon lange, dass ich schwul bin. Schon in meiner frühen Jugend sozusagen.
Schulzeit.
Ja, genau. In der Schulzeit. Ich denke, da hat sich schon mittlerweile viel getan. Für mich war es jetzt nicht so einfach. Es gab keine geouteten homosexuellen, lesbischen oder trans oder sonst was Personen auf unserer Schule. Und dann habe ich mich tatsächlich so in deinem Alter, in deiner Phase, in der du gerade bist, quasi geoutet.
Öffentlich? Du warst ja da noch nicht. Also,
ich hatte dann tatsächlich auch einen Freund. Für mich ist das jetzt heutzutage auch selbstverständlich, so offen umzugehen. Aber ich weiß, ich merke immer wieder, dass ich auch in einer Bubble lebe, natürlich.
Wobei ja die Bubble jetzt auch erst mit der Zeit sozusagen entstanden ist. Ne? Also wenn du sagst, dass so in der Schulzeit, dass es da nicht sehr viele Personen gab. Ich glaube, dann fühlt man sich in der Hinsicht schon, ich weiß nicht, einsam, so ein bisschen, ja, so total, isoliert zumindest. Ne?
Total. Du denkst halt, dass du falsch bist oder dass es da jetzt nicht so eine wirkliche...
War das bei dir auch so?
Gefühl gibt schon, ja. Du sagst, die Bubble gab's früher nicht, die gab's vielleicht, aber nicht für mich. Also sie war sehr klein. Es gab LGBTQ-Bubbles, aber nicht für mich. Und jetzt sind die größer, jetzt ist ja auch das Internet beziehungsweise Social Media nochmal, hat eine ganz andere Rolle für gerade junge Menschen. Das war bei mir damals, da fing Facebook an, als ich 14 war. Und das war ja noch ein ganz anderes Medium.
Social Media ermöglicht es also Menschen, Halt zu finden, sich zu identifizieren mit einem Creator oder seinem oder ihrem Content. Wie Helge so schön erläutert hat, bilden sich daraus Bubbles, die teils auch in den anderen Medien bisher nur wenig Repräsentation gefunden haben. LGBTQ+-KünstlerInnen und Inhalte sind dabei ein gutes Beispiel dafür, was im klassischen Fernsehen häufig immer noch vermisst wird. Die sozialen Netzwerke erfüllen also auch so eine Aufgabe, Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu schaffen. Weil Helge ist als offen homosexueller Content-Creator auf Social Media jemand, der durch seinen Content Sichtbarkeit für die LGBTQ+-Community schafft. Und ganz ehrlich, ich habe seit der letzten Folge, in der ich mich ja sozusagen in diesem Podcast geoutet habe, viel darüber nachgedacht, dass ich persönlich sehr froh bin, in einer Zeit aufzuwachsen, in der Personen wie Helge meine eigene sexuelle Identität durch Social Media öffentlich sichtbar machen. Und auch Missstände wie eure zahlreichen Mobbing- oder Diskriminierungsvorfälle an der Schule konnte ich in der letzten Podcast-Folge auch nur sichtbar machen, weil ihr sie mir über Social Media mitgeteilt habt und wir uns darüber connecten konnten. Social Media ermöglicht es also, auch das sichtbar zu machen, was sonst unsichtbar bleibt. Aus diesem Grund beruhen mittlerweile auch etliche internationale Organisationen und Bewegungen darauf, über die sozialen Netzwerke zu wachsen und zu mobilisieren. Eine dieser Bewegungen haben Helge und zahlreiche andere CreatorInnen in der Vergangenheit bereits unterstützt.
Fridays for Future kennt ja jeder irgendwie und ich fand das auch schon immer eine total tolle Bewegung. Weil, also es ist auch auf der anderen Seite, finde ich es irgendwie auch sehr traurig, was das über unsere Gesellschaft sagt, weil sich junge Menschen das komplett alleine erkämpfen müssen, weil in der Politik die meisten Menschen einfach sehr alt sind. Schon krass. Ich wollte gerade mal fragen, wie ist denn das? Sprecht ihr in der Schule viel über Klima oder Nachhaltigkeit? Wie würdest du das empfinden?
Also, ehrliche Antwort, nee.
Krass.
Also klar, man lernt schon, wie jetzt, ich weiß nicht, wie zum Beispiel der Klimawandel verursacht ist. Aber jetzt, also wenn ich zum Beispiel auch daran zurückdenke, wie über diese Klimastreiks gesprochen wurde, als sie so ihren Höhepunkt so hatten 2019,
wurde uns halt zum Beispiel auch von vielen Lehrern gesagt, dass wir da nicht hingehen müssen oder hingehen sollen, weil das halt nichts bringt, sich auf die Straße zu stellen. Und weil man ja auch das sozusagen, um den Klimawandel zu bekämpfen, also das, was man sozusagen braucht, um den Klimawandel zu bekämpfen, das lernt man in der Schule.
Nee, also
mit dem, was man so gelernt hat.
Wer auch immer das sagt. Also ich meine, Lehrer können das vielleicht, ich weiß nicht, klar, Lehrer sagen das vielleicht, weil sie ja auch immer ihr Leben lang in der Schule waren, ja. Und das für sie natürlich auch ein wichtiger Ort ist. Und ich weiß noch genau, wie wir vor 10 Jahren im Unterricht saßen und so die Grundwerte im Politikunterricht war das, glaube ich, durchgenommen haben.
Was hattest du denn für LKs?
Ich hatte Politik, Geschichte und Mathe.
Drei?
Naja, doch. Also drei auf erhöhtem Niveau. Oh Gott. Und zwei.
Ach, bist du so ein Nerd?
Nee, eigentlich nicht. Also, was meinst du jetzt zu Nerd für?
Bei uns hat man nur 2 Leistungskurse. Ich bin also 3.
Also, wir hatten 3 auf erhöhtem Niveau, von dem aber nur 2 doppelt gewertet wurden.
Ah.
Und dann nochmal 2 auf normalem Niveau, die aber auch Abi-Prüfungsfächer waren.
Ja, halt. So ist das bei uns.
Genau. Aber es war auf jeden Fall im Politikunterricht, dass wir dann eben die Werte durchgenommen haben, so ganz basic, ja. Sicherheit, Freiheit. Und dann gab es so den neuen Grundwert, den es jetzt seit einigen Jahren gibt, die Nachhaltigkeit. Ja. Und die steht im Widerspruch mit ganz vielen anderen Grundwerten und die, weißt du, dieses typische. Damals war das so, der Begriff kam irgendwie gefühlt gerade erst so richtig in den Köpfen der Menschen auf. Es fing so langsam an, Veganismus zum Beispiel war ja noch ganz verpönt.
Ist es aber immer noch.
Ja, in meiner Bubble natürlich jetzt nicht mehr, deswegen denke ich, das ist auch nicht so krass.
Oder? Ja,
ich weiß noch, wie das damals war, als ich am Tisch saß zu Hause und damals, Gott ey, es ist echt schrecklich, und dann über Veganismus gesprochen wurde. Ich habe das zum ersten Mal gehört und ich dachte so, was ist das denn? Ich fand das
es
so
gab
richtig
niemand, der vegan
strange.
War.
Nee. Und ich fand das richtig komisch und dachte, wie kann man denn so leben? Das war für mich wirklich total seltsam. Und dann kam ich nach Berlin und bin ich dann vegetarisch geworden vor 8 Jahren und dann vor 4 Jahren oder so bin ich dann auch langsam mehr in Richtung Veganismus gegangen. Mhm. Wenn ich mal auswärts bin und es gibt nur Salat und was weiß ich, Suppe, dann bestelle ich auch mal was Vegetarisches. Nee, für mich ist das jetzt ganz normal. Und das ist schon interessant, so die Entwicklung zu sehen, auch am Markt, die Produktvielfalt, die es mittlerweile gibt.
Jetzt ist das Begriff der Begriff Nachhaltigkeit ja gefühlt auf
jeden Fall. Genau, und auch irgendwie. Der Begriff Nachhaltigkeit eben in dem Zusammenhang natürlich auch.
Denkst du denn, Social Media hat solche krassen Formen des gesellschaftlichen Wandels, also zum Beispiel hin zu mehr Veganismus, hat das auch zu einem großen Teil mit zu verantworten?
Ich finde, Social Media besteht ja auch aus lauter vielen Bubbles. Und in welcher Bubble du dich auch immer bewegst, das ist halt deine Realität. Und natürlich sehe ich viele vegane Posts und Posts, die mich halt ansprechen, die auch meine Meinung entsprechen, was ja auch manchmal schwierig ist, so im demokratischen Kontext gesehen. Deswegen muss man auch immer aufpassen, dass man sich das bewusst macht. Es gibt genauso die andere Seite. Und die muss man auch irgendwie mit ins Boot holen oder irgendwie erreichen. Also es ist.
Versuchst du dich denn mit deinem Content auch manchmal so in gewissen Blasen zu bewegen, wo du ja auch automatisch politisch Stellung beziehst? Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie was zum Klimastreik postest. Und also machst du sowas mit oder wie versuchst du dich da vielleicht auch, also deine Reichweite zu nutzen, um auf solche Debatten aufmerksam zu machen?
Ja, also das ist eine gute Frage. Es ist nicht einfach, das alles miteinander zu verbinden, weil mein Anspruch ist es schon auch eine große Reichweite zu generieren, beziehungsweise viele Menschen einfach zu erreichen und mit ins Boot zu holen und gleichzeitig Themen vielleicht anzusprechen, die mir wichtig sind, Werte zu vermitteln, die mir wichtig sind. Und bin da ganz froh, dass ich Formate habe, die nicht so haut drauf sind, die lustig sein können, aber gleichzeitig auch was vermitteln können. Und da muss man aber aufpassen. Also ich bin auch beim WDR tätig, bei Glanz und Natur. Und da ist es noch mal schwieriger, weil es noch mal mehr auf die Bildungsebene geht. Oder die haben ja noch mal mehr den Anspruch, Inhalte, wichtige Inhalte zu vermitteln und gleichzeitig natürlich eine Reichweite erzielen wollen. Die Diskussion hast du immer, auch generell beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber eben auch bei Social Media, überall, wo du eine Reichweite auch generieren willst und brauchst. Und da sehe ich aber noch Potenzial bei mir. Also ich habe jetzt auch zum Frauentag zum Beispiel was gepostet, was gerade auf Instagram total gut ankam, was halt lustig war und gleichzeitig hat es eine Haltung vermittelt und vielleicht ja ein Problem angesprochen. Das hat mich auf jeden Fall auch nochmal weiter inspiriert, mehr in die Richtung zu denken. Ich sehe das bei anderen, die halt sehr politisch, und ich bin total froh, dass es diese ganzen InfluencerInnen oder CreatorInnen gibt, die das machen, und bin gleichzeitig so, boah, ich weiß nicht, ob ich das könnte, weil ich kriege ja auch mit, wie viel Hate sie bekommen. Ja. Also meine beste Freundin, Leonie Schöler, die ist Journalistin und macht eben auch als Geschichtsjournalistin viel über Feminismus, oder ich sehe halt, dass sie super viel, also was sie mir erzählt, das ist schon echt krass. Mhm. Und da weiß ich nicht, dadurch, dass ich halt diese Unterhaltung, also mein Kanal ist natürlich Unterhaltung, denke ich, sollte ich auch darin eben das Potenzial sehen und versuchen, das zu vereinbaren. Denn du kannst Menschen auf eine journalistische Art und Weise erreichen, du kannst sie aber auch gut über Humor erreichen. Und ich denke, da sollte jeder aus seinem Potenzial schöpfen und gucken, was kann ich jetzt vielleicht auf meine Art und Weise gut beitragen.
Ach, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ja. Vielen Dank, Helge. Es war so toll.
Fand ich auch. Vielen Dank. Ich finde übrigens, dass du eine wahnsinnig angenehme Stimme hast.
Ach, ist ja süß. Und apropos, ich wollte dich jetzt am Ende noch fragen, ob du uns vielleicht zum Abschluss mal dein richtig geiles, lautes Lachen schenken willst.
Natürlich.
Und zwar so, dass es durch alle Kopfhörer dröhnt.
Are you ready?
Seltsam, wenn man da so zuguckt.
Ja, ja.
Okay, Recap. Social Media ermöglicht es, Plattformen für Themen wie Nachhaltigkeit oder LGBTQ+ oder für Menschen, die diese Themen behandeln, zu schaffen und damit neue gesellschaftliche Diskurse auszulösen oder auf alte weiter aufmerksam zu machen. Wie sich das am Beispiel von LGBTQ+ in der Praxis auf den Plattformen äußert und welche neuen Probleme wie Cybermobbing oder Hate Speech dadurch auch entstehen können, betrachten wir hier ganz bald mit einer Transgender-Content-Creatorin. Und generell freue ich mich, dass für diese Podcast-Staffel so viele Mitglieder der LGBTQ+-Community mich in diesem Podcast hier besuchen werden. Helge hat mir in der heutigen Podcast-Folge bereits gezeigt, wie Role Models auf Social Media eben dafür sorgen können, mit ihren Inhalten Menschen zu unterhalten und gleichzeitig auch konstruktive Debatten unter ihnen zu bewirken. Dass Social Media nicht immer so konstruktiv verläuft, ist eine Tatsache, auf die wir demnächst nochmal blicken. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal wunderschöne 2 Wochen und bis bald. Bleibt dran. Social Germany ist eine Produktion von mir, Gianni Matteo. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb, Jana Legler, Samira Weberi, Magnus Rembold. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Helge Mark Lodder, Jana Legler, Marika Bruns, Dennis Sierra.